Moin Moin, hier ist sie, Folge 33 von HSV.
Meine Frau!
Schön, dass ihr dabei seid. Bones ist am Start heute. Ey, jetzt kannst du Hanne sagen. Gato.
Moin Moin.
Und Kai muss leider arbeiten, fällt für heute aus. Keine wilde These, aber vielleicht haben wir ja eine wilde These heute. Ich bin Stübi und ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal mit dem Spiel des letzten Wochenendes an. Ein Punkt geholt gegen Hannover oder zwei Punkte verloren, das ist natürlich die große Frage. Ich habe mir das Ding 90 Minuten angeguckt und bin eigentlich der Ansicht, dass wir da hätten gewinnen müssen sowieso und auch hätten gewinnen können, wenn nämlich dieser glasklare Elfmeter, darüber bin ich immer noch nicht hinweggekommen, einfach gegeben wird. Habt ihr die Szene gesehen?
So eine krasse Frechheit. Ja, ich habe sie gesehen und ich habe sie auch circa 20 Mal in der Wiederholung gesehen. Und es ist echt, also ich kann es verstehen, wenn man als Schiedsrichter auf dem Feld steht und dann sagt, okay, alles klar, live irgendwie bin ich mir unsicher, aber dann mit Videoassistent,
ja.
Klarer geht's doch nicht, der wichst den völlig um, also volle Kanone.
Ich sag mal, im Mittelfeld wird es immer hundertprozentig auf Foul entschieden.
Ja, also, und auf gelbe Karte auch noch.
Weil es zu doll, der Einstieg ist, also es ist viel zu hart, natürlich irgendwann trifft er den Ball, aber selbst ohne HSV-Brille muss man ja sagen, man kann noch nicht mal argumentieren, er trifft erst den Ball und dann den Spieler, sondern bevor der Hannoveraner Abwehrspieler den Ball berührt, hat er schon beide Knie von Kostic weggesenzt.
Es ist einfach, also ich weiß auch nicht, wie ganz genau da die Regelauslegung ist, aber es ist es
nervt. Was machen Sie in Köln? Also im Stadion wurde auch das eingeblendet, dass quasi Video Referee Assistant oder VRR oder was auch immer, wie das heißt. Jetzt sind wir mal selbst betroffen. Bisher hat man das ja immer nur so aus der Ferne erlebt und gehört, wie sich die anderen aufregen. Aber es ist schon richtig scheiße, wenn man selbst so beschissen wird, ne?
Ja, total. Also vor allen Dingen, wenn es so glasklar ist.
Das Schärfste ist auch einfach, dass sich dieser Schiedsrichter bei jedem anderen Spiel wegen jedem Einwurf an die Seitenlinie begibt, um sich diese Szene auch selber mal anzuschauen. Und er hat sich ja wirklich nur auf den Hörfunk verlassen, was ihm aus Köln mitgeteilt wurde. Er hat sich ja nicht mal an die Bande begeben, um sich selber mal ein Bild zu machen. Was war das eigentlich genau?
Also er hatte klare Sicht. Ich habe nochmal die Zeitlupe mir angeguckt und ihn nochmal beobachtet. Er nimmt die Pfeife in den Mund. Und dann, glaube ich, hat er reagiert auf die Situation, dass der Ball halt extrem hart zur Seite weggeht und dann hat er gedacht, Ball gespielt. Was Gato gesagt hat, kann ja mal passieren, dass man das vielleicht im ersten Moment falsch sieht, aber genau dafür ist eben dieser scheiß Videoassistent da, kurz vor der Halbzeit. Das wäre wirklich der Moment gewesen für so ein 1-1, wobei ich mich auch frage, wer schießt den Elfer und wer macht ihn rein, denn Salihovic stand da noch nicht auf dem Feld, aber das ist eine andere Geschichte und dann gewinnst du das Ding vielleicht auch 2-1. Ja, und so ist es am Ende ein Punkt, wichtig für die Moral.
Ja, also man bleibt im Game drin, so ein bisschen. Irgendwie.
Ja, genau. Man aber, ist auch nur 3 Punkte weg und nicht 4, aber es ist irgendwie zu wenig.
Ja, viel zu wenig. Also zu Hause, vor allem gegen Hannover, wo der Abwärtstrend deutlich zu erkennen ist in meinen Augen, musst du die in so einer Situation im Heimspiel mit einem neuen Trainer, erstes Heimspiel, musst du die schlagen.
Wir haben ihn oft gescholten, zu Recht, weil er auch statistisch der schlechteste Bundesliga-Keeper der Hinrunde war, aber hier muss man ihm loben, außer beim Gegentor, da behaupte ich, den kann man eventuell auch früher sehen und dann in der Ecke sein, hat Christian Martin ja eine gute Partie gespielt, hat 3 wirklich starke Bälle gehalten, die auch nicht jeder hält, insofern hat er das Ding da auch festgehalten, denn sonst steht es ganz schnell 0-2 oder 0-3.
Ja, ich bin auch, also eigentlich, wie ihr wisst, Team Pollersbeck. Aber ich versuche mich jetzt ein bisschen in diese Martinia-Geschichte einzufinden. Und ich muss auch sagen, ich habe auch mit einigen Leuten aus dem HSV-Umfeld gesprochen. Und die meinten tatsächlich, was heißt tatsächlich? Also sie meinten, Martinia macht einfach einen super stabilen Eindruck und ist vor allen Dingen auch psychisch, also mental, total weit und der Situation auch einfach gewachsen. Und im Gegensatz eventuell zu Pollersbeck, für den das ein bisschen Neuland ist, irgendwie erstmal erste Liga, dann, keine Ahnung, großes Stadion, Abstiegskampf so. Und da haben die alle gesagt, dass Martinia auf jeden Fall der bessere oder der geeigneteste, keine Ahnung, Mann wäre.
Ich glaube, auch da muss man sagen, haben wir uns vielleicht ein bisschen getäuscht. Da waren wir zu gierig auf einen neuen, jungen Keeper und U21-Europameister. Und da haben wir alle vor der Winterpause gesagt, jetzt braucht Pollersbeck seine Chance. Und du hast mir das auch erzählt, dass du das gehört hast und auch von wem du das gehört hast, dass Martin ja einfach der stabilere Typ ist, der jetzt in der Situation von diesen beiden Optionen klar die bessere ist.
Ja, also kann man nichts hinzufügen und ich hoffe auch, dass er die nächsten Spiele das weiterhin bestätigt, so wie er das dieses Spiel auch gemacht hat. Ich sag mal, der Gegentreffer, ja, er reagiert spät, Sicht war versperrt, man weiß nicht so richtig, aber die anderen Dinger hält er uns immerhin gut im Spiel.
Genau, so ist es. Gerade diese glasklare Chance da kurz nach der Halbzeit gegen Ebu oder wie der hieß von Hannover. Also das hat er gut gemacht. Ansonsten Papa, erstens nicht so gut gespielt und dann am Ende leider auch gelb-rot gekriegt. Das bedeutet, er ist 2 Spiele gesperrt. Oder so ist die Regel, ne? Erstmal wegen der Gelb-Rot-Sperre und dann auch noch 10. gelbe Karte bei uns. Weißt du die genauen Modalitäten?
Die 10. gelbe erstmal, das Spiel in Dortmund und dann halt wird die rote nochmal oben drauf gepackt, weil die gelbe hatte ja ohnehin schon und somit wäre auch für das Heimspiel gegen Leverkusen am 17.02. gesperrt.
Das heißt eigentlich jetzt bei 2 Abwehrschlachten, auswärts in Dortmund und zu Hause gegen Leverkusen, wo du so einen Turm in der Brandung wie Papa eben brauchst, ist er nicht dabei und dann muss Mavrai jetzt mal wieder zeigen, dass er... was kann.
Ja, aber ich finde es gar nicht so dramatisch wie irgendwie Mitte der Hinrunde, wo er echt in Topform war. Ich fand, er hat jetzt, also auf jeden Fall im Jahr 2018, hinkt er so ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Also ich bin zwar auch ein Fan von ihm und ich glaube auch so mentalitätsmäßig brauchen wir ihn schon auf dem Platz, dass er da die Leute nach vorne peitscht und auch mal eventuell sogar einen Treffer macht. Aber leistungsmäßig war das dann schon ein bisschen wackelig und sehr viele Tackles, die wirklich so do or die sind, also wo er endlich sagt, entweder ich kriege ihn oder ich kassiere, wie in dem Fall.
Auch kurz vor Schluss diesen Freistoß, 16 Meter vom Strafraum, da musst du auch nicht, wenn du dich vorher ein bisschen besser stellst, da zur Grätsche runtergehen und da gibt es nämlich fast noch das späte 1-2. Bones, was wolltest du sagen?
Also das, was Gato schon angedeutet hat mit dem Leistungsabfall in der Rückrunde, das bestätigen auch die Zahlen, während er in der Hinrunde wirklich bei teilweise 80% gewonnenen Zweikämpfen lag oder zumindest immer bei soliden 70, hat er die letzten 2-3 Spiele immer bei 50-60 nur gelegen, gegen Hannover nur 40% gewonnene Zweikämpfe. Und bei den beiden Karten, die er bekommen hat, er stand auch immer falsch und der Gegenspieler ist ihm auch immer weggelaufen. Das ist ihm in der Form bisher eigentlich überhaupt nicht passiert. Also vielleicht kommt bei ihm auch jetzt nach und nach die Verunsicherung durch. Also, obwohl er eigentlich immer der, wie Gado meinte, der Fels in der Brandung war, der die Jungs nochmal angepeitscht hat.
Ich wollte gerade sagen, das müssen wir ihm mal zugestehen. 2-3 schwächere Spiele, der hat schon echt gute Leistung gebracht und gehört auf jeden Fall zum oberen Viertel, finde ich, beim HSV-Kader, was so die Leistung angeht. Aber was mir auch negativ aufgefallen ist, könnt ihr ja mal drauf achten, gut, jetzt spielt er nicht, aber beim Spielaufbau oder beim Versuch des Spielaufbaus habe ich extrem oft gesehen, wie der ballführende Spieler so die Arme hebt und diese typische Geste macht, wieso bietet sich keiner an oder lauft mal vor, so nach Motto. Und manchmal habe ich das Gefühl, machen die das auch einfach so ein bisschen für die Zuschauer, um sich selbst so vor einer Verantwortung zu drücken.
Ja, ich glaube schon, dass jeder spielt am Ende des Tages dann doch irgendwie für sich.
Ja.
Und sagt so, ich habe hier alles gegeben, ne? Und ist jetzt nicht meine Schuld, wenn ich den Ball jetzt nach vorne dresche, ist da keiner frei.
Genau, und genau das glaube ich nämlich, dass das der Gedankengang ist. Ich heb einmal die Arme, so um zu signalisieren, ich habe geguckt, aber keiner hat sich angeboten. Dann spiele ich jetzt einen gechippten Ball irgendwie ins Halbfeld.
Ich glaube, es ist auch ein Klassiker vom Fußball, lernst du schon irgendwie in der Jugend. Und es sind so ein paar Moves, glaube ich, die muss man drauf
haben. Ich glaube, ich meine es bei Sakai öfter gesehen zu haben. Der hat sich den Ball von Martinez zuspielen lassen, läuft 5 Meter, um dann entschuldigend, Leute, was ist los? Ich finde hier keinen. Und
ja, aber das ist scheiße, dass sich das jetzt so durchzieht. Das siehst du nämlich bei ganz wenig anderen Mannschaften in der Häufigkeit. Also
das ist auch wirklich, ich will nicht sagen traurig, aber schade, dass du schon bei eigenem Ballbesitz anfängst, dich zu rechtfertigen körperlich und zu sagen, an mir lag es nicht, dass wir eventuell hier das Spiel in den Sand setzen. Das ist eigentlich nicht gerade Teambuilding.
Ja, und der Spielaufbau war dann auch, muss man ganz ehrlich sagen, so zwischen der eigentlich 45. und 80. Minute ein Armutszeugnis. Also es war ganz schwer, sich anzugucken, das Spiel. Also es war wirklich grenzwertig und keine, so wie man so schön sagt, keine Idee. Dazu muss man aber auch sagen, dass Hannover einfach auch das clever macht und gut steht. Und das muss man leider anerkennen, dass sie das geschickt gemacht haben, hinten reinstellen und dann nach vorne mit so ein paar gefährlichen, schnellen Leuten wie Klaus und so dann einfach diese Nadelstiche setzen. Da sind sie in dieser Saison dem HSV überlegen. Aber deswegen 1-1 muss man dann jetzt am Ende so ein bisschen mitnehmen. Ich fand positiv, Salihovic, als er reingekommen ist, hat innerhalb von, ich weiß gar nicht, wie lange er gespielt hat, ich glaube 10, 12 Minuten nur, hat aber alleine in der Zeit 5 gute Seitenwechsel gespielt, ist auf den Ball getreten und hat nicht nur das Spiel beruhigt, sondern irgendwie auch mich. Ich hatte das Gefühl, so wenn er den Ball hat, da kann nichts passieren. Und das ist natürlich jemand, den du gut gebrauchen kannst, wenn er das körperlich durchhält. Also Salihovic neben Ekdal, der auch, ich muss es gar nicht sagen, echt stabilisierend war. Ich weiß nicht, Bones, wie waren seine Leistungsdaten?
Also wirklich, er hat wieder gespielt, sehr souverän, 75% Passquote, 67% gewonnene Zweikämpfe. Also
im Mittelfeld ist das gut, ne?
Auf jeden Fall. Gerade die jeden zweiten, zwei von drei Zweikämpfe gewonnen, das ist schon gehobenes Mittelmaß. Und ja, wie du bereits von Saliovic gesagt hast, also ich hatte auch das Gefühl, er bringt die Bälle oder hat mit seinem Fuß echt die Möglichkeit, die Bälle immer in die gefährliche Zone zu bringen, dass du weißt, da könnte mal so einer durchrutschen oder mal Richtung in dieses gefährliche Drittel kommen. Und das ging aber auch leider erst ab der 80. so richtig los.
Gut, ja, da kam er dann auch, ne?
Ja, ja, weil, aber seht ihr den dann auf der 6 oder irgendwie noch dann außen? Weil das ist ja die Frage, so außen ist ja fast ein Tick zu langsam oder deutlich ein Tick zu langsam. Und ja, auf der 6, also irgendwie, weil also ich habe keine richtige Position, so, weil er muss ja irgendwie für Flanken, ist natürlich schon geil, wenn er außen wäre, aber irgendwie also bringt er da die Schnelligkeit nicht mit, er hängt irgendwie so zwischen allen, finde ich.
Also er ist ja für auch unter anderem für Standards gekauft worden und jetzt hat er zum ersten Mal ja auch eine Standard geschlagen, die zum Tor geführt hat. Ich fand, bisher war die Qualität auch echt so mittelmäßig, aber vielleicht hat das ja den Bann gebrochen und das ist natürlich eine Menge wert, wenn wir aus dem Spiel keine Tore machen, kannst du natürlich mit so einem ein bisschen Torgefahr ausstrahlen und das haben auch alle im Interview danach gesagt, ja, Saliovic weiß man, dass er gute Flanken steht und schlägt und dann kann das natürlich auch passieren, dass der Ausgleich fällt. Ich glaube, dass das so ein respektierter Spieler ist von anderen Mannschaften, der uns helfen kann, aber wie du sagst, man muss aufpassen, dass man ihn nicht verschenkt.
Ja, ich glaube, dass es halt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, total gut ist, wenn man den echt so 20 Minuten vor Schluss bringt.
Wo viele Fouls auch gespielt werden.
Ja, genau, wo viele Fouls gespielt werden, wo man auch nochmal alles durcheinander wirbeln kann und vor allem der Gegner ist auch schon leicht platt und er kommt relativ frisch rein und dann ist ja echt so einfach lange Bälle nach vorne, irgendwie auf den einen Moment hoffen und das ist tatsächlich bei ihm berechtigt, dass man da hoffen kann, weil der es bewiesenermaßen drauf hat.
Aber guter Punkt eigentlich, ob der auf der 6 der richtige Mann ist oder ob man da jetzt nicht mit Ekdal Wallace hier eigentlich eine ganz gute Mischung gefunden hat und man ihn dann entweder später bringt oder mal für Hand, wobei auch Hand, ich bin ja ein Befürworter, wir brauchen ihn, weil er einer der wenigen ist, der wirklich kicken kann. Spannend dann auf jeden Fall, wie man das in Dortmund auch macht, wo man natürlich super viel laufen muss und ich weiß gar nicht, worauf es da ganz besonders ankommt. Du musst eigentlich die Chancen, wenn du hast vielleicht drei gefährliche Situationen, dann musst du ein oder zwei Tore draus machen.
Ja, glaube ich auch. Also du darfst Dortmund natürlich nicht so unbedingt ins Spiel kommen lassen. Es ist wahnsinnig schwierig.
Aber wenn dann jetzt?
Ja, genau. Also die ganze Saison waren sie eigentlich schon scheiße, ne?
Ja, aber na gut.
Ich sehe es aber trotzdem ähnlich, dass Dortmund absolut noch nicht stabil ist und der neue Typ Balhuzi oder keine Ahnung, wie er heißt vorne.
Bastui oder ja, weiß noch
keiner. Der hat jetzt auch irgendwie sein erstes gutes Spiel gemacht. Gut,
er hat auch erst ein Spiel und gleich zwei Tore, ne?
Also ja gut, aber die Anfangseuphorie ist, ich sag dir, ist vorbei jetzt. Ja, okay. Da wird er jetzt erstmal nicht viel treffen. Und da ist jetzt auch die Frage, wie man so ein bisschen in der Verteidigung aufstellt, ne? Also wen würdest du aufstellen, Stübi?
Beim HSV jetzt, meinst du?
Ja.
Ja, also aus meiner Sicht muss dann Mavrai jetzt nachrücken. Alles andere wäre eine Überraschung. Alternative ist natürlich dieser Pfeifer aus der U21, der jetzt ja mittrainiert und auch immer im Kader ist, ob man dem mal eine Chance gibt und der dann einfach mal in Dortmund vor 80.000 zeigen kann gegen den neuen Star-Stürmer von Chelsea, was er so drauf hat. Aber das wird nicht passieren. Deswegen wird Mavrai reinkommen und ich glaube, dass er wieder eine Dreierkette spielt, gegen den Ball dann eine Fünferkette und ja, dass du es dann einfach versuchst zu verteidigen und irgendwie durch eine Standard oder einen guten Konter in Dortmund was holst, was uns ja auch schon oft genug gelungen ist.
Was mit Gideon? Der ist ja, oder ist er verletzt?
Der hatte heute zum ersten Mal wieder Individualtraining vorgenommen, mit der Mannschaft nicht trainiert. Da muss man schauen, ob der morgen wieder einsteigen kann ins Mannschaftstraining.
Wird dann wohl nicht reichen, ne?
Aber da bleibt ja nochmal noch Sakai, ne? Also der, also in meinen Augen würde ich rausrotieren.
Was mich wundert übrigens, das wollte ich auch nochmal diskutieren, Sakai ist ja jetzt auch wieder offiziell Captain unter Hollerbach, ne? Also da hätte ich an Hollerbach Stelle mal ein Signal gesetzt und da wirklich gewechselt. Wenn er schon alles wechselt, von Teammanager über Co-Trainer Cardoso jetzt neu dabei. Also wenn er sozusagen neuen Impuls setzen will, dann doch auch gerne mal auf dem Kapitänsamt offiziell.
Vielleicht hätte Sakai sich dann auch mehr noch auf sein eigenes Spiel konzentrieren können, ohne jetzt irgendwie wild rumzudirigieren und irgendwie in der Verantwortung zu sein.
Er spielt teilweise wirklich Katastrophenpässe.
Ja, also ich sehe ihn da, ich sehe ihn null in der Innenverteidigung, ne? Oder in der Dreierkette hinten. Also da muss ich sagen, da Van Drongelen finde ich super, auch mit seiner Schnelligkeit. Papadopoulos auch gut. Und dann jetzt, wenn Mavrai oder Jung oder irgendwie sowas hinten reinziehen, finde ich okay. Aber Sakai finde ich.
Wie sähe dann deine Fünferkette aus? Also ich sag mal ganz kurz meine. Santos, obwohl ich... das war mal wieder seit langem ein ganz, ganz schwaches Spiel gegen Hannover. Dann würde ich trotzdem mit Van Drongelen, Mavrai, Sakai und rechts Diekmeyer spielen, weil Diekmeyer auch Gold wert ist in so einem Spiel in Dortmund.
Ich glaube, ich würde mit Santos auch dann Mavrai, ich würde also Van Drongelen auch, und dann würde ich wenn Gideon Jung fit wäre, würde ich ihn versuchen, in die Innenverteidigung zu stellen. Hat er auch schon häufiger gemacht. Eigentlich auch immer gut souverän. Also alle 10 Spiele hat man einen Patzer, aber ist für mich deutlich besser und vor allem auch sehr, sehr stabil in Bedrängnis. Spielt da viel bessere Bälle unter Druck als Sakai für mich. Und rechts damit Diekmeyer finde ich auch gut.
Man könnte natürlich Ekdal zurückziehen in die Innenverteidigung. Hat er auch schon ein paar Mal gemacht, auch nicht so schlecht.
Ja,
ist ein intelligenter Spieler.
Ja, dann bräuchtest du mal wieder ein anderes Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld.
Ja gut, und dann sagst du halt, ich riskiere es mal mit Salihovic.
Ja, ich weiß nicht. Salihovic ist für mich echt ein Spieler letzte Viertelstunde. Also das ist für mich dann doch schon zu hohes Tempo und sein Alter. Wie du gesagt hast, wenn du mal wirklich hohe Bälle brauchst oder einen Strafraum, eine geile Flanke oder einen direkten Freistoß treten kannst, das ist jetzt so die Einsatzzeit, die ich Salihovic gewähren würde. Also von Anfang an ist es für mich keiner.
Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, denn da denke ich direkt, wenn wir über clevere Ballverteiler denken, an Mohamed Guaida. Der spielt ja in der U21 sehr erfolgreich. Die sind Tabellenführer und die U21 hat gestern Nachmittag ein Test gemacht gegen die erste Mannschaft. Habt ihr es mitgekriegt so ein bisschen? Haben dreimal 20 Minuten gegen die gespielt und wenn ich schon so frage, ahnt ihr es, wie glaubt ihr, ist das ausgegangen? Dreimal 20 Minuten, also sagt mal, also sag mal overall, was
ich
schätzt ihr?
Soll ich den Gato raten lassen?
Achso, ja, Gato, sag mal, was, wie schätzt du, würdest du ausgehen so? U21 gegen aktuelle Profis?
Dreimal 20 Minuten würde ich sagen, 4-1 für die Profis.
Geht 3-1 für die U21 aus.
Ach du Scheiße.
Also, fairerweise, es wurde ein bisschen geswitcht, aber die Tore für die U21, und dann sieht man auch, dass ein bisschen geswitcht wurde, machen Waldschmidt, Arp und der Törles Knöll, und Holtby trifft im ersten 20-Minuten-Abschnitt für die Profis 1-1. Danach zweimal 1-0, ganz souverän für die U21.
Ich habe aber auch gelesen, dass wohl die Teams generell ein bisschen gemixt sein sollen. Also sowohl A- als auch U21-Mannschaften.
Ja, aber es war also der Spielaufbau sozusagen und auch die Abwehrreihen sozusagen, die wirklich safe sind, die haben immer auch in der jeweiligen Mannschaft gespielt. Und es war schon einfach ein klarer Sieg.
Ich habe auch gestaunt,
für die U21, und da... wirklich sehr, sehr gut gespielt. Guaida, ganz souverän, überhaupt keine Probleme gehabt, auch sich da zu behaupten gegen die Profis. Auch clevere Bälle nach vorne gespielt. Und da frage ich mich, wofür ist denn die U21 dann eigentlich da, wenn nicht für sowas, dass mal solche Leute einfach dann bei den Profis mitspielen?
Vor allem, der ist ja die ganze Saison schon auf einem extrem hohen Niveau. Also der hält die U21, ist da ja auch irgendwie so absoluter Führungsspieler und ist sehr, sehr gut unterwegs. Und da gab es auch schon einige Online-Petitionen, habe ich schon gesehen, irgendwie so hier irgendwie klickt oder votet für Guaida oder wie ausgesprochen wird, dass der jetzt endlich mal eine Chance bekommt, weil der immer bei allen Namen, die genannt werden, taucht er nicht auf, aber bringt eigentlich am konstantesten mit die beste Leistung, und das ist schon, kann man fragen, warum.
Also ein Versuch ist es doch wert, wenn der sich in solchen Spielen empfiehlt und offensichtlich dieses Profiniveau, zumindest das HSV-Profiniveau hat und vielleicht sogar einen Tick drüber ist und eine geile Form hat, hat auch das Selbstbewusstsein, dann diese Bälle zu spielen. Ich meine, wahrscheinlich so ein Holtby kann sich gar nicht mehr daran erinnern, wie sich das eigentlich anfühlt, mal einen entscheidenden Ball durch die Abwehrreihe zu stecken. Das weiß er gar nicht mehr. Das weiß er, dann hat er, wenn er daran denkt, hat er noch ein Aachen-Trikot irgendwie an. So, und der Guaida hat dann einfach so das Selbstverständnis, das vielleicht einfach mal zu machen. Also, Versuch wäre es wert. Dann ist Cardoso, es gibt einige Neuigkeiten, neuer Co-Trainer. Offizielle Begründung, er spricht die Sprache der Spieler. Der Klassiker. Und hat auch früher mit Hollerbach zusammengespielt. Und das ist ein Pluspunkt, da sage ich, dann macht es natürlich schon auch Sinn. Er kann mit den Brassis auch gut sprechen.
Ja, und Helm-Peter hat es gefordert, ne? vehement in seinem Statement, dass er Co-Trainer wird. Vielleicht hat er da irgendwie einen engen Draht dazu. Ja. Ja, finde ich auch okay. Also, er ist lange U-Trainer gewesen beim HSV, Scout, also er ist ja schon vertraut mit der ganzen Geschichte, mit dem
System. Zweimal Interim.
Ja, also warum nicht? Also finde ich okay. Schadet jetzt ja nicht noch ein Trainer mehr.
Das ist eben die Frage. Also ich weiß noch, gestern haben wir auch drüber gechattet. Kai zum Beispiel hat gesagt, ja, die Zukunft ist ein Riesen-Stuff und so ähnlich wie beim Football, dass so gefühlt jede einzelne Position im Fußball einen eigenen Trainer irgendwann hat. Sagt zum Beispiel auch so ein Klinsmann. Ich glaube, dann verderben irgendwann zu viele Köche so ein bisschen den Brei. Aber ja.
Ja, ich finde, also ein klarer Headcoach ist wichtig und dann bin ich aber auch dafür, für Spezialtrainer, also so wie es halt Mentaltrainer gibt es dann auch einen Trainer für einen Angriff, der dann halt irgendwie vielleicht auch ein ehemaliger Stürmer ist, einen Techniktrainer, einen dann auch irgendwie für die Verteidigung, der dann irgendwie, keine Ahnung, noch spezielles Tacklen beibringt, aber der jetzt nicht sagt irgendwie, pass auf, die Taktik ist so und so, sondern sagt, pass mal auf, wir machen jetzt immer hier 30 Minuten, üben wir halt, wie man intelligent als irgendwie verteidigt oder wie wir irgendwie gegen den Ball stehen und sowas halt. Ich glaube, dass man so mit solchen Spezialtrainern, wenn man die gut einarbeitet, dass das total viel wert sein kann.
Wenn du als Headcoach denen so vertraust, dass du sagst, macht mal und ich vertraue euch quasi blind und das, was ihr einstudiert, das machen wir dann auch im Spiel. Ja, das muss es halt sein. Ne?
Das ist total wichtig. Das meinte ja auch Bernhard Peters letztes Mal, dass man als Trainer auch so eine Funktion haben muss und dass man das auch teilweise an den Schwächen erkennen kann, dass man die auch mit Co-Trainern ausmerzt, weil am Ende des Tages zählt nur der Erfolg und wenn man jetzt weiß, okay, ich habe in diesem Bereich eine Schwäche oder in diesem Bereich eine Schwäche, dann hole ich mir da einen Trainer dazu, der ein absoluter Experte ist und bringe so alle auf ein gemeinsames Level und der Trainer dirigiert im Endeffekt halt so ein bisschen und hat natürlich das letzte Wort, aber so wie es auf dem Platz ein eingeschworenes Team ist, muss auch das Trainerteam halt sich gut verstehen können und auch klare Hierarchien geben und alle gut geschult sein.
Ja, vielleicht kann ja Rodolfo noch Santos und Wallacy ein bisschen einflüstern jetzt vor Dortmund, dass sie eine überragende Leistung bringen und man dann da einfach mal wieder so einen Überraschungsdreier holt, weil ich habe so jetzt überlegt, als ich geguckt habe, die nächsten Spiele auswärts Dortmund, zu Hause Leverkusen, wo wir immer gut ausgesehen haben, zu Hause gegen Leverkusen in der Bredouille, immer 1-0 eigentlich auch gewonnen und dann in Bremen, das sind so Spiele, wo man vorher sagt, oh, wie willst du da Punkte holen? Und diese Situation hatte man gefühlt in den letzten 5 Jahren 4-mal und dann haben wir immer so 7 Punkte aus solchen 3 Spielen geholt. Und auf einmal bist du wieder da. 2 Siege und du bist sofort wieder da.
Absolut. Ja. Das ist gut an der 3-Punkte-Regel, aber ich glaube fest dran, muss ich sagen, jetzt mit Martina auch, glaube ich, auch fest dran an der 1 im Tor. Und für mich haben wir jetzt 2 Spiele in Folge nicht verloren. Der Pfeil zeigt bergauf und ich sage, jetzt wird was. Ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl.
Für Dortmund jetzt oder schon generell?
Nö, für die nächsten 3 Spiele. Also generell glaube ich auch, dass wir nicht absteigen, weil wir nicht absteigen können. Aber
also du glaubst nicht, dass das Abi von Fiete Arp der größte Erfolg des HSV im Jahr 2018 wird?
Nee. Ja, aber ein Fiete Arp.
Hab ich mal NDR2 gehört? Frechheit.
Ja, vielleicht eine Frechheit. Aber zum Beispiel Fiete Arp, lese ich dann in der Bildzeitung, dass seine Grippe verschleppt worden ist. Hm. Wo ich mich frage, wie kann das sein? Das sind doch...
Wie bei mir.
Voll, ja. So, nur, dass du nicht irgendwie so einen medizinischen Staff von irgendwie 10 Leuten um dich rum hast und irgendwie einen Verein auf dich baut und du gerade irgendwie über dein nächstes Gehalt verhandelst, ob es jetzt irgendwie 2 Millionen sind oder irgendwie 2,1 Millionen sind. Ja. Und da musst du doch erstmal selber auf dich aufpassen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 17 bist und Abiturstress hast und irgendwie Fußballprofi geworden bist, dann kannst du es vielleicht nicht, aber dann muss man doch als HSV Vereinen so weitsichtig sein und sagen, okay, wir lassen ihn jetzt erstmal auskurieren, wir brauchen ihn vielleicht zwar jetzt schon, aber viel wichtiger ist er in der entscheidenden Phase der Saison und das ist so, so dumm und unverständlich, wie man den Jungen sich nicht hat auskurieren lassen, sodass das jetzt wirklich seit 4-5 Wochen immer noch mit sich rumschleppt und maximal eingewechselt werden kann, aber eigentlich ist er da ja auch, also er hat die wenigsten Ballkontakte, er ist nicht richtig fit, er kriegt keine Torschüsse, er ist auch irgendwie nicht so richtig präsent, einfach weil er sich körperlich wahrscheinlich nicht richtig fit fühlt.
Er ging auch nach dem Spiel hustend durch die Katakomben und ging gar nicht. Also
es ist so ein Schlag ins Gesicht.
Man muss sagen, wirklich, das ist echt eine glatte 6. Wie kann ein Profi Ja. Ich meine, die ganze Zeit mit Eisbädern behandelt werden und sozusagen angeschlagene Beine in eine Eistonne halten, nur damit die richtig regenerieren. Wie kann der ernsthaft eine Grippe verschleppen? Also, ich empfehle ihm, ich mache es jetzt auch, seit 4 Tagen ziehe ich es durch, jeden Tag einen Ginger Shot. Ist geil.
Oder Whisky Sour.
Richtig geil. Das ist der perfekte medizinische Ratschlag. Da kannst du nicht mehr krank werden. Gato seit Jahren nicht mehr krank, weil er jeden Tag einen Whisky Sour morgens trinkt. Ja,
ich schnapp mir mal Fiete.
Wir hören uns dann nächsten Montag nach, wer weiß, wie vielen Punkten in Dortmund. Danke fürs Zuhören und haut rein, HSV.
HSV, ciao.
HSV!